herzlich willkommen zur Folge 46 unseres Podcasts Chancen der Zuversicht. Ja, bevor wir wie gewohnt mit dem Gespräch zwischen Heinz Jiranek und mir, Julia Specht, beginnen, möchte ich euch noch die Info geben, dass wir diese Folge bereits vor einiger Zeit aufgenommen haben. Diese Folge ist uns etwas verloren gegangen und wir haben sie wiedergefunden und haben uns gedacht, dass wir es dennoch gerne ausstrahlen möchten. Ja, dass es nicht ganz aktuell ist, werdet ihr gleich an den einleitenden Worten merken. Und ja, wir wünschen natürlich viel Freude beim Hören zu diesem Thema. Wir sprechen über das Thema Vergleiche und bedanken uns ganz herzlich bei jedem von Ihnen oder bei dir für das Zuhören. Wir freuen uns wirklich sehr darüber. Also viel Freude! Wir sind heute wieder zusammengekommen, um die nächste Folge zu unserem Podcast Chancen der Zuversicht aufzunehmen. Und ich hoffe, dir geht's gut und du schaust zuversichtlich in diese Aufnahme.
Ja.
Und das ist ja die letzte Folge für dieses Jahr. Und jetzt haben wir überlegt, was machen wir denn für ein Thema? Machen wir das irgendwie jahresthemenbezogen oder so und sind aber zu einem Thema gekommen, ich glaube, das ganz unabhängig von der Jahreszeit besprochen werden kann und das sicherlich auch jeder kennt, und zwar das Thema Vergleichen, so sich mit anderen vergleichen. Jetzt hat man ja wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit, so um Weihnachten, und sieht natürlich auch viele Vergleiche in den sozialen Medien. Und ja, wenn du Lust hast, könnten wir das zum Thema machen. Ich kenne das von mir selbst. Ich vergleiche mich auch durchaus im Job oder im Sport oder ja bei anderen Themen, um einfach zu wissen, wo steht man denn? Und interessanterweise ist mir aufgefallen, dass ich mich immer mit den Besseren vergleiche. Geht's dir manchmal auch so?
Oder? Na klar. Also wir sind ja hier in einem kapitalistischen Leistungssystem. Und der Begriff Leistung ist relativ neu. Also den gab's im Mittelalter so nicht. Und wir haben ja durch die Orientierung am Homo economicus, also dem Menschen, der angeblich wirtschaftlich vernünftig rationale Entscheidungen trifft, von den Ökonomen gelernt, dass der so ein Programm im Hirn hat, das heißt, mehr ist besser. Das ist eine der Grundideen der Ökonomie. Und da kann man ein paar Fragezeichen dran machen, aber zumindest sind wir so infiziert, dass dieses sich Vergleichen nicht nur dadurch, aber auch dadurch in uns drin ist. Also du gehst ja in die Schule, dann kriegst du Noten und du bist in deinem Netzwerk und dann kriegst du Likes oder Dislikes oder du hast Follower oder wirst entfolgt und so weiter. Du guckst, welches Auto hat der Nachbar, welches habe ich. Also dieser soziale Vergleich findet permanent statt. Und er ist eher Fluch als Segen.
Das heißt, sowas, so einen gesunden Vergleich, dass man einfach mal sagt, wo stehe ich denn? Das wäre zu rational für den Menschen.
Ja, also die Frage ist natürlich, mit wem vergleichst du dich? Also so wie du sagst immer, bevorzugt mit dem Besseren, das heißt, du kannst eh nur schlechter sein.
Ja.
Okay. Und ich will ja nicht hier sagen, dass mal zu schauen, wie machen andere das, eine schlechte Attitüde wäre. Das ist ja okay. Die Vergleiche führen allerdings eben eher ins Unglück als ins Glück. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Es gibt einen Autor, der heißt François Lelore, und der hat ein Buch geschrieben, Hector auf der Suche nach dem Glück. So, ich weiß nicht, ob du das zufällig...
Ja, ich kenne den Film. Ich glaube, das ist sogar
verfilmt worden. Ist verfilmt worden, genau. Und seine Sprache ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also fast ein bisschen kindlich, aber es geht darum, dass ein Psychotherapeut aus New York rausfinden möchte, warum die Menschen alle so unglücklich sind, die bei ihm sind. Und da denkt er sich, es ist doch dann vernünftig, mal in die asiatische Welt zu reisen, weil die sich ja mit Meditation und Glück und so auseinandersetzen. Und dann widerfährt ihm, ich möchte das Buch jetzt nicht spoilern, aber das erste Kapitel vielleicht schon, dann widerfährt ihm ein Glücksfall. Und zwar im Flug nach China. Er wird von der Economy Class in die Business Class hochgestuft. Und dann sitzt er in seinem Sessel da drin, denkt, boah, da habe ich ja viel mehr Platz und nur zwei Sitze und strahlt. Und gleichzeitig passiert noch Folgendes, also bei den Interkontinentalflügen gibt es ja auch noch eine First Class. Und da gibt es einen Fluggast, der wird von First in Business runtergebucht. Und der sitzt dann neben ihm. Also die beiden sitzen nebeneinander. Und der Hector, happy ohne Ende. Und der andere stinksauer. Und das ist eine sehr starke Metapher. Du sitzt genau im selben Sessel. Aber weil dein Vergleich von der anderen Seite herkommt, bist du entweder zufrieden oder unzufrieden. Und der François Lelor, der macht Folgendes, dass er nach am Ende jedes Kapitels so Mini-Erkenntnisse in sein Notizbuch schreibt. Und den habe ich mir mal rausgeschrieben, den Lernsatz nach diesem Flug. Und der heißt, wenn du dich unglücklich machen willst, musst du dich vergleichen. So. Und das meinte ich, wenn ich sagte, dass Vergleiche im sozialen Bereich eher dazu führen, dass man sich nicht so besonders gut fühlt. Weil es gibt immer einen, der es besser macht. Das ist immer so.
Ja. Jetzt habe ich das Gefühl, so, wenn man sich so die Entwicklung anguckt durch die Digitalisierung, dass Vergleiche eigentlich ja zunehmen durch Social Media, also ob das Instagram, Facebook oder was auch immer ist. Was können denn deiner Meinung nach Menschen machen, ja, wenn du sagst, es ist eigentlich so ein natürlicher Prozess wahrscheinlich, wenn man durch seinen Instagram-Account durchgeht und sieht, ach, der eine ist jetzt irgendwie da im Urlaub und der andere hat jetzt das. Das passiert dann automatisch, dass man sich vergleicht. Und das führt dann irgendwo zu negativen Emotionen, so würde ich das beschreiben, weil man sich da wahrscheinlich auch mit den Besseren vergleicht und mit dem, was man nicht hat. Was wäre denn da so deine Empfehlung an die Menschen?
Ja, und es wird einem ja auch gar nicht so bewusst, dass man da ja in diesen sozialen Medien eine sehr hohe Selektivität vorfindet. Also die Leute posten ja nicht, hier seht ihr mich, wie ich schlecht gelaunt bin, weil ich Streit mit meinem Ehemann hatte oder so.
Genau, ja.
Sondern da werden dann die besonders schönen Palmenfotos rausgesucht und nicht die, wo es eine Woche lang vorher in Strömen geregnet hat oder so. Also du kriegst ja da ein verdrehtes Weltbild, ein total verdrehtes.
Das wäre so der erste Schritt, den man sich bewusst macht. Ja. Naja, das ist auch nicht, entspricht nicht alles der Wahrheit. Genau.
Es gilt auch ohne soziale Medien für deine Wahrnehmung. Also wie selektierst du, wenn du sagst, ich schaue mir immer die Besseren an, dann hast du ja auch schon so einen Vergleich vorgenommen, in dem du allerdings nur verlieren kannst. Du kannst auch ein bisschen was gewinnen. Also wenn
das wäre jetzt meine nächste Frage, weil im Sport, vielleicht darf man das nicht Vergleich nennen, aber ich finde es interessant, sich zum Beispiel im Sport an den Besseren zu orientieren, weil man dann so sehen kann, wie machen die das, kann man sich den nächsten Schritt für sich selbst überlegen, wo möchte man denn hin, aber du sagst, damit wäre das der Gewinn, also dass man das vielleicht so ein bisschen unter einer anderen Brille anschaut?
Ja, sicher. Also der Gewinn ist darin zu sehen, wenn es für dich einen Lernprozess in Gang setzt. So, also ich bin ja ein Gegner des Begriffs Auszubildende. Ich glaube, dass wir früher mit Lehrling und Meister eine ehrlichere Diktion hatten. Also wenn ich mich in die Hände eines Meisters begebe, dann will ich ja von ihm lernen. Dann ist es aber nicht die Form des Vergleichs, wo ich von vornherein gucken muss, wer ist besser, sondern es ist schon klar, dass der andere besser ist. Und das eröffnet den Lernprozess. Wenn ich ihn als kompetitiven Feind sehe, bin ich mit dem Lernen eher blockiert, als wenn ich ihn als das sehe, was er wirklich ist, nämlich jemand, der was besser kann. So. Und das ist im Sport dann schon oft so, dass die Leute ja voneinander Techniken abgucken, oder auch mal fragen, wie trainierst du denn deinen Trizeps oder was ist denn gerade die beste Ernährung oder so. Also in dem Moment, wo es Lernprozesse auslöst oder wie wir das mit Aristoteles hatten, dazu führen kann, dass ich daran arbeite, meine Talente, die ich habe, zu verbessern, dann ist ja gar nichts dagegen einzuwenden.
Was sagst du denn zu einem Gehaltsvergleich?
Ja, also das ist eine große Katastrophe, glaube ich. Also, und da kann man in die Empirie greifen. Wir haben ja die Glücksforschung, die weltweit läuft seit zig Jahren, wo die Finnen gerade die glücklichsten sind. Und man kann schon sagen, in den Ländern, wo die soziale Spreizung geringer ist, sind die Leute zufriedener. Also in Finnland gibt es keine so großen Unterschiede zwischen dem Werker und dem Abteilungsleiter. Und ich glaube, die Politik hat auch die Vorstandsgehälter dort begrenzt. Also je mehr du diese Unterschiede aufspreizt, umso unglücklicher machst du die Menschen, weil du immer Verlierer generierst. Also nimm mal die Normalverteilung. Da ist die Hälfte drunter. Und du erzählst dieser Hälfte immer, dass es eine andere Hälfte gibt, die besser ist. Und wir haben auch in der Psychologie Experimente dazu gemacht. Und es gibt kein Experiment, was zeigt, dass Kompetitivität der Kooperation wirklich überlegen ist. Mhm. Außer bei sehr, sehr, wie kann man das sagen, geringwertigen Arbeiten. Da schon. Da geht's. Aber bei Kreativität, komplexen Problemlösen und so, da führt Competition eher zu Schummelsoftware als zu wirklich genialen Ingenieursleistungen. Aber wenn man sich das nochmal anschaut, weil wir haben ja, also die Judith Mangelsdorf, die ich sehr schätze, die sagt, es gibt drei Vergleiche. Erstens ich und andere. Das ist ja ein Vergleich, über den wir jetzt gerade geredet haben. Es gibt aber noch andere. Das Jetzt und die Vergangenheit. Früher war alles besser. Und das, was wir bei Alice schon hatten, und mir gefällt es in unserem Podcast selber gut, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir da an der richtigen Stelle, hoffe ich zumindest, auch ein paar Wiederholungen mit drin haben. Also der dritte Punkt ist ähnlich wie bei Alice. Du vergleichst das, was du dir wünschst und wie es tatsächlich ist.
Bei Alice, also Wunsch und Realität.
Bei Alice hieß es, die irrationale Idee, sich darüber aufzuregen, dass die Dinge nicht so sind, wie ich sie will. So, da kann sich aber über viel aufregen. Also
Jetzt habe ich nochmal eine Frage zu diesem ersten Vergleich, ich und andere. Jetzt hast du gesagt, wir können da eigentlich nur verlieren, wenn wir uns mit den Besseren vergleichen, weil damit werden wir ja zum Verlierer, seitdem wir betrachten das unter diesem Lernprozess. Aber werden wir denn gleich zum Gewinner, wenn wir uns mit den Schlechteren vergleichen? Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Also ja, auch hier wieder ja und nein. Man hat ja in der Psychotherapie Szene, sage ich mal, ein bisschen despektierlich, sich über gerade auch die theologische Art und Weise Trost zu spenden, ein bisschen mokiert. Also zu sagen, schau mal an, dann geht's schlechter und du hast ja immerhin noch. Aber so einfach ist es nicht, diese Form des Trostes oder des Vergleichs mit dem, was noch schlechter sein könnte, hat schon psychologische Wirkung. Also wir leben ja hier in einem Paradies. Also wir kriegen was zu essen, das Klima stimmt einigermaßen, wir müssen keine Dürren befürchten, wir können uns Luxus leisten, selbst Hartz-IV-Empfänger ist abgesichert durch den Staat, aus meiner Sicht zu wenig nebenbei, aber wir wissen, dass wir gut überleben können. Und wenn uns das manchmal bewusst wird, in welchem sicheren Zustand wir leben. Und wie es anderen Menschen auf dieser Welt geht, dann kann das schon mal, sagen wir mal, die eigenen Werte ein bisschen relativieren. Das gilt übrigens immer dann auch, wenn du einen Autounfall überlebt hast oder eine schwere Krankheit oder wir waren bei dem Tsunami dabei und es ist uns nichts passiert, boah, dann hast du schon eine Art des Vergleichs, was hätte alles passieren können und was mir nicht passiert. Mhm. Und als wir dann zurückkamen, hat meine Familie einen zweiten Geburtstag gefeiert. Mhm. Weil in den Nachrichten hier, ich habe mir das nachher angesehen, hieß es ja, also der Teil in der Welt, wo wir waren, da hat keiner überlebt. Mhm. Und das mussten dann halt meine Schwester, meine Mutter, meine Verwandten hören. Ja, ja. Mhm. Und sie konnten uns auch nicht erreichen. Mhm. So. Und wenn du dann wieder zurückkommst in die Welt, bist du selber schon mit einer demütigen Form der Zufriedenheit, die aus dem Vergleich mit dem, was hätte passieren können, resultiert, gesegnet. So. Also da funktioniert es schon. Ich würde nicht sagen, es ist sehr sinnvoll, sich immer genau drei Schlechtere auszusuchen. Ja, und so. Das ist ein bisschen merkwürdig.
Ja, aber das, was du beschreibst, ist ja auch nochmal so eine andere Art, sich ja, die Dankbarkeit für die Situation, in der man sich befindet, sichtbar zu machen. Ja?
Und es ist, um vielleicht mal noch so eine Lösungsidee anzubieten, es ist vernünftiger, weil du Gehalt angesprochen hast.
Ja.
Mhm. Nehmen wir das als Beispiel. Anstatt zu überlegen, wie viel verdient jetzt denn die Kollegin im Nachbarbüro, sich die Frage zu stellen, wie viel möchte ich denn für mich verdienen, für mein Leben, für das, was mir wichtig ist. Und kann ich von dem Gehalt, das ich jetzt habe, kann ich mir da das Essen kaufen, die Wohnung leisten, die Bücher, den Luxus, die Kultur, die Reisen, die ich für mich für unbedingt wichtig halte. Und wenn das okay ist, dann brauche ich den Vergleich nicht mehr. Also psychologisch kann man sagen, die inneren Werte zu verfolgen, trägt mehr zur Zufriedenheit dabei bei, als sich nach außen zu vergleichen. Und jetzt hätte ich ein Zitat, aber ich weiß leider den Autor nicht, der halt gesagt hat, anstatt dich mit anderen zu vergleichen, ist es vernünftiger, dich mit der Person zu vergleichen, die du gestern warst.
Ja.
So, also an deinen eigenen Maßstäben sich zu orientieren. Und da gibt's ja viele Beispiele. Es gibt Kinder, die sich mit ihren Eltern vergleichen und sagen, da war der Papa besser oder die Mama. Und und so weiter. Ich muss das jetzt nicht ausführen. Es gibt ganze Literatur über die Kinder berühmter Eltern und wie viel Unglück die hatten. Der Sohn von Helmut Kohl hat ein Buch geschrieben, Leben oder gelebt werden. Da ist es natürlich ganz schlimm, wenn du mit einem prominenten Papa geschlagen bist in dem Fall und ständig verglichen wirst mit irgendwas.
Ja.
So, das tut einfach nicht gut.
Ja.
Das sind jetzt Extrembeispiele, aber die Lehre könnte schon heißen, sich auf das zu besinnen, was ich selber für richtig und wichtig halte. Und nicht, ob ein anderer das hat. Also auch beim Auto. Und da muss ich jetzt leider erst so alt werden, wie ich jetzt bin. Also ich hab auch immer geguckt, boah, gibt's da nicht noch ein schöneres, größeres, schnelleres und so weiter. Ja, und erst nach meinem 60. Lebensjahr, um das auch mal hier zu offenbaren, bin ich draufgekommen, dass Autos keine Glücksmaschinen sind. Überhaupt nicht. Also hast da vielleicht ein kurzes Glücksgefühl, wenn du es hast und wenn da eine andere Nummer hinten drauf steht, eine Zahl als beim Nachbarn oder so, aber es ist so ein leeres Glück. So, und heute habe ich mir überlegt, oder beim letzten Autokauf, naja gut, also was brauche ich denn eigentlich wirklich?
Aber vielleicht kann man das dann zusammenfassend auch zu diesem Vergleich ich und andere sagen, dass man sich natürlich vergleichen kann, aber dass man da einen Preis für zahlt. Ja, also wenn ich dich richtig verstehe, ist einfach sinnvoll zu wissen, dass Vergleiche in der Regel nicht glücklicher machen, sondern man sich einfach bewusst überlegen sollte, will ich mich jetzt mit dem anderen vergleichen oder will ich mir eher überlegen, in welcher Situation möchte ich leben, was sind meine Werte, wo möchte ich eigentlich hin und das dann ganz unabhängig von anderen verfolgen.
Ja, ganz genau. Und wir haben das auch gesehen, bei hochdotierten Vergleichssystemen, beispielsweise den Fünf-Sterne-Köchen. Und wenn du die hörst, sagen die, das ist der maximale Stress, fünf Sterne zu haben. Also sie können sich gar nicht mehr freuen, weil schon die Drohung von 5 auf 4 zu kommen so massiv ist. Und es gibt einige, einen davon kenne ich persönlich, der aus dieser Gourmet-Welt ausgestiegen ist, weil er gesagt hat, die Art des Vergleichs möchte ich nicht mehr haben. Ich möchte gut kochen und fertig. Und der ging dann als Koch in die Kantine eines großen Unternehmens. Und da zu essen macht wirklich Spaß. Ich kann jetzt nicht sagen, wer das ist, aber aber da siehst du den ungesunden Aspekt des Vergleichs.
Ja, ja.
Also gerade wenn die Vergleiche sehr prominent sind. Okay, und wir haben natürlich auch die chinesische Politik, die ja immer mehr den Vergleich als soziales Regulativ einsetzen möchte. Und die Leute das auch noch irgendwie gut finden, was aber auch mit der konfuzianischen Kultur ein bisschen zu tun hat und den Ausläufern. Aber die Frage ist schon, möchte ich in so einer Welt leben? Also wo wir auf irgendein Portal gehen und da kommt raus, auf der Sympathieskala hast du 84 und ich 78.
Ja,
möchte ich in
ja.
so einer Welt leben?
Ja, das.
Vor allem, wenn du 84 und ich 78.
Ja. Ja, das stellt uns nochmal vor ganz andere Herausforderungen, wenn es solche Entwicklungen gibt. Vielleicht können wir aber noch mal ganz kurz zu diesem letzten Vergleich. Also wir haben ja 3 Vergleiche angesprochen. Ich und andere, jetzt und Vergangenheit. Ich finde, diesen Vergleich jetzt und Vergangenheit haben wir in dem Sorgen-Podcast schon ein bisschen besprochen.
Ja.
Und Wunsch und Realität finde ich ganz interessant. Denn da könnte ich mir auch vorstellen, je größer der Abstand zwischen Wunsch und Realität ist, umso schlechter geht's einem.
Und das ist ein ganz großes Thema, weil das letztlich in eine Verhaltens- und Denkform führt, die mit Jammern ganz gut beschrieben ist. Das simpelste Beispiel, was mir gerade spontan einfällt, ist auf der Autobahn, das hatten wir schon mal, fährt einer nicht so, wie du das für richtig hältst, dass man fahren soll. Also links in Deutschland ist immer die linke Spur mit 100 auf der Autobahn. Bei der dreispurigen natürlich. Und jetzt weißt du darfst rechts nicht vorbeifahren, du darfst aber auch nicht hinter denen fahren und blinken, darfst auch nicht nah auffahren. Und jetzt kann man super viel Zeit damit verbringen, im Auto zu fluchen und sein Adrenalin auszuschütten und die Cortisolpumpe anzuwerfen. Beides ist damit kann man noch leben, aber mit Cortisolanschwemmungen auf die Dauer eben nicht mehr. Und es ist, wenn man sich mal die Konsequenz überlegt, was hat diese Aufregung, weil da was nicht so ist, wie ich es will, für Auswirkungen, dann sind es allesamt negative. Also Laune, Physiologie, Gefährdung für mich und andere, alles negativ. Und deswegen ist das, glaube ich, einer der zentralen Sätze von Alice auch, dass man sich dabei entlarven sollte, dass es einfach eine irrationale Idee ist, zu glauben, Dinge würden sich ändern, nur weil ich sie nicht für richtig halte. Es ist einfach nicht so. Und in einem der ersten Podcasts hatten wir mal diese Unterscheidung in die Frage, was kann ich tatsächlich beeinflussen?
Ja.
Oder kontrollieren sogar, was kann ich beeinflussen und was ist im Universum? Und dieser Mensch, der 100 auf der linken Seite fährt, der ist Universum. So, und da muss ich mich nicht aufregen, sondern kann ich auf die rechte Spur fahren, meinetwegen hinter einem Lastwagen und könnte den Podcast Chancen der Zuversicht einschalten und würde dann ganz entspannt hinter dem Tieflader herfahren.
Ja, wenn es nur so einfach wäre, ne? Das eine ist ja das Wissen und das andere die Umsetzung. Aber das heißt, also wenn man sich in so einer Situation auch befindet, dass der Wunsch nicht der Realität entspricht, dann wäre einfach das Vorgehen, sich zu fragen, kann man das denn verändern?
Genau.
Und wenn man da jetzt nicht so viel verändern kann, dann wäre deine Empfehlung, ja, sich damit abzufinden, klingt ein bisschen negativ, aber damit, ja, Frieden zu schließen, klingt auch nicht nach der richtigen, aber ja, mit der Situation, ja, die Situation zu akzeptieren, wäre das eine gute Beschreibung, dass es so ist, ja?
Ja, bei den Dingen, die ich sowieso nicht verändern kann, ist es wohl besser, seinen Frieden zu schließen. Und ich finde, Frieden schließen ist eine sehr starke Metapher, weil die erstens eine aktive Denkleistung ist und weil sie nicht runterschlucken bedeutet und weil sie keinen Fatalismus impliziert, sondern einfach die Ausnutzung des klaren Verstandes zur Frage, kann ich was verändern oder nicht? Und viele, die uns jetzt hören, haben ja das Weihnachtsessen mit ihrer Verwandtschaft hinter sich. Und aus der Sozialpsychologie weiß man, dass das meistens oder in vielen Fällen hochkonfliktär abgeht. Und auch das hat damit zu tun, dass die Erwartung, dass die Tante Erna und der Onkel Fritz jetzt sich total anders verhalten müssten, als sie es nun halt mal tun, eine Erwartung ist, die einfach nicht erfüllbar ist. Und man muss halt, wenn man sie einlädt, mit ihren Schulden leben und den Frieden damit schließen. Und wir wissen nicht, was andere Menschen an uns für Schulden wahrnehmen. Und wir können heilfroh sein, dass sie uns nicht ständig ändern wollen. Gleiches gilt für die Partnerschaft und. Und insofern ist diese Frage der Konsequenz. Also das Autobahnbeispiel fällt mir gerade auf, ist gar nicht schlecht. Also ich tue mir und anderen Ungutes an, dadurch, dass ich diese Erwartungsdiskrepanz plötzlich katastrophisiere. Und ich glaube, das können wir ändern.
Ja, das ist doch ein sehr zuversichtlicher Blick.
Ja, ich denke auch.
Genau, dass wir das ändern können. Und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um dieses Thema Vergleiche hier auch ein bisschen zusammenzufassen und abzurunden. Ich fand es interessant, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass es so diese drei Hauptvergleiche gibt. Ich und andere, jetzt und die Vergangenheit und Wunsch und Realität. Ja, was ich heute mitnehme, ist die bewusste Überlegung, was es für Emotionen auslöst, sich zu vergleichen. Das fand ich sehr interessant. Und ich glaube, dass das sicherlich zufriedener macht, sich diese Frage zu stellen.
Und jetzt ist es ja so, dass dieser Podcast eigentlich schon zu Ende ist. Aber ich habe noch ein Zitat gefunden,
ja, gerne,
was
ja,
ich vielleicht auch am Jahresende unbedingt noch loswerden möchte. Und das ist von dem Aufklärer Montesquieu. Der Satz ist ein bisschen kompliziert. Ich lese ihn deswegen langsam vor. Man will nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die anderen. Und das ist deshalb so schwer, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie sind. So. Und das sich mal auf der Zunge zergehen lassen, zu lassen, bringt, glaube ich, das Thema Vergleiche sehr gekonnt auf den Punkt.
Ja.